Mein Name ist Robert Neville. Ich bin ein Überlebender in New York City.
Robert Neville, gespielt von Will Smith, ist in I Am Legend der einzige Überlebende einer Katastrophe, die die ganze Menschheit ausgelöscht hat. Das gilt auch für die Freunde in der deutschen Produktion Hell. Sonneneruptionen haben hier die Erde zum Wüstenplaneten gemacht.
Seit 3 Jahren gibt's keine Ernte mehr. Nur wenige von uns haben überlebt.
Das Ende der Welt ist kein neuer Kinostoff, aber einer, der gerade Konjunktur hat. The Book of Eli, Contagion, Another Earth, This is the End, das ist nur eine Handvoll aktueller Weltuntergangsvisionen, die die Menschheit entweder ganz auslöschen oder sie zumindest an den Rand der Apokalypse treiben, wie auch in The Road.
Die Uhren blieben um 1.17 Uhr stehen. Es gab einen langen, grellen Lichtstrahl.
The Road basiert auf den Roman von Cormac McCarthy, denn das Katastrophenszenario vom Ende der Erde hält auch verstärkt Einzug in die Literatur. So wie in Thomas Glavinichs Die Arbeit der Nacht, aber auch in Alan Wisemans The World Without Us oder Klaus Leggewies Das Ende der Erde, wie wir sie kannten. Ob im Buch oder auf der Leinwand, überall ist das Ende nah. Was neben der reinen Häufung der Untergangsszenarien auffällt, sind 2 Dinge. Zum einen ändern sich die Tonarten. Lars von Trier inszeniert den Weltuntergang zu Wagner. Cormac McCarthy schreibt lakonisch wie Beckett. Zum anderen zeigen diese Meditationen über die Apokalypse, dass das Ende der Menschheit nichts Schlechtes sein muss. In I Am Legend zum Beispiel verharrt die Kamera an den wuchernden Gräsern, die sich in New York ihren Weg durch den Beton bohren. Sie ist fasziniert von der Überlebenskraft der Natur, die uns alle überdauern wird.
René Giger, Sie haben ein neues Buch von Eva Horn mitgebracht. Die hat über geheime Kriege, Verrat und Spionage geforscht. Jetzt aber geht sie die Zukunft als Katastrophe an. Heißt das, Eva Horn schaut auf Zusammenbrüche der Gegenwart? Welche nimmt sie ins Visier?
Ja, Zukunft als Katastrophe heißt das Buch ohne Untertitel interessanterweise, sodass man so ein bisschen tatsächlich reinlesen muss, um überhaupt zu verstehen, worum es geht. Das Thema sind Vorstellungen von Zukunft als Katastrophe aus den letzten 200 Jahren. Und zwar untersucht sie das in Literatur und, sagen wir mal, angrenzenden Künsten. Es kommen auch Filme beispielsweise vor. Es gibt 2 Texte, die sie untersucht, die vielleicht den Rahmen der ganzen, also ihrer Erzählung, ihrer Untersuchung bilden. Das eine ist ein Gedicht von Lord Byron, 1816, und das andere Cormac McCarthy, ein Autor, der vor einigen Jahren, 2006, einen Roman namens The Road geschrieben hat. Und die Ausgangsbeobachtung ist, dass diese beiden Texte, obwohl sie fast 200 Jahre auseinander liegen, ganz ähnlich sind. Denn sie beschreiben beide eine Welt nach der Katastrophe. Die Natur ist quasi übrig geblieben und völlig zerzaust. Letzte Menschen sind übrig geblieben und beide Texte untersuchen, wie verhält sich der Mensch dort. Das ist so ein bisschen das Thema, das sie in unterschiedlichen Texten in diesen letzten 200 Jahren seit der Romantik untersucht.
Spürt sie auch der Neigung nach? Also warum ist das so, dass wir den Zusammenbruch unserer Zivilisation und auch den Kollaps der Natur uns vorstellen?
Ja, also dafür gibt es natürlich keine kurze Erklärung, aber das ist in diesem Buch gewissermaßen gesetzt. Die Moderne stellt sich die Zukunft als Katastrophe vor und das ganze Buch ist so aufgebaut, dass sie so, naja, zum einen natürlich den historischen Durchgang macht, zum anderen das aber auch so ein bisschen thematisch sortiert. Also das Atomzeitalter ist so ein Themencluster, wenn man will. Die Klimakatastrophe ist ein anderer. Und interessant ist, wenn man das dann so nach und nach durcharbeitet, merkt man, dass einerseits scheint so zu sein, dass das in der Moderne so eine Neigung gibt, zum anderen aber unterscheidet sie sich sehr stark. Also mal werden die Katastrophen sich so rum, mal ganz anders vorgestellt, mal mit mehr Alternativen, mal mit weniger. Ethische Entscheidungen, die diese letzten Menschen treffen müssen, fallen sehr unterschiedlich aus. Das heißt, man kriegt zum einen, würde ich sagen, so ein starkes Bewusstsein davon, wie zerbrechlich und wie brüchig unsere Zivilisation, unsere Welt ist. Zum anderen aber auch, dass man die konkreten Ausmalungen von Zukunft dann doch ein bisschen selbst in der Hand hat.
Wie hat Eva Horn ihr Buch aufgebaut?
Na, wie gesagt, so ein bisschen nach thematischen Clustern, ne? Also nach Atomzeitalter, Klimakatastrophe, und untersucht, liest dann einzelne Bücher. Vielleicht kann ich insgesamt nochmal sagen, dass ein Buch, das, also Eva Horn ist Literaturwissenschaftlerin, Kulturwissenschaftlerin und hat sich sehr lange Zeit genommen, intensiv über diese Fragestellung zu forschen, schreibt das Buch extrem gut lesbar. Zusammenfassend muss ich sagen, an so einem Tag wie diesem, in so einer Sendung wie dieser, dass ein Buch wie dieses für mich tatsächlich eine Art Vorbild ist, wie unsere Sendung sein könnte. Denn zum einen spricht sie natürlich wahnsinnig kompetent und gut über Literatur. Zweitens ist für sie aber Literatur nicht nur hohe Literatur, sondern auch Sachbücher werden von ihr untersucht und auch Filme ragen da rein. Das ist etwas, was ich mir für unsere Sendung auch wünsche. Und drittens würde ich sagen, dass in einem Buch wie diesem, in einer Sendung wie dieser, idealerweise, Literatur kein Selbstzweck ist. Literatur ist etwas, wodurch man auch auf die Welt guckt und im allerbesten Fall sowas versucht wie Zeitdiagnose.
Eva Horn wird nächste Woche Gesprächsgast in der Lesart sein. Am Mittwoch kann man sie bei uns im Deutschlandradio Kultur hören, in der Stunde zwischen 10 und 11 Uhr. René Agiga hat Eva Horns Buch Mitgewinn gelesen. Vielleicht tun Sie es auch. Zukunft als Katastrophe ist gerade im Fischer Verlag erschienen. 480 Seiten, in denen, wie wir es gehört haben, Literatur, Film, Politik und Gegenwartsbetrachtung zusammengespannt sind, so wie das in der Lesart künftig geschehen soll.
In Roland Emmerichs Blockbuster The Day After Tomorrow schwappt eine Riesenflutwelle über New York hinweg und reißt, böser Klimawandel, Millionen Menschen in den Tod. In Cormac McCarthys Bestseller The Road vagabundieren ein Vater und sein Sohn auf der Suche nach Nahrung und anderen Überlebenden durch ein postapokalyptisches Amerika. Und in Lars von Triers Endzeit-Thriller Melancholia kollidiert die Erde mit einem Planeten und verglüht in einem alles verschlingenden Flammenball. Die in Wien lehrende Literaturwissenschaftlerin Eva Horn geht in ihrem Buch der Frage nach, warum sich das kollektive Imaginäre, wie sie es nennt, so exzessiv in Weltuntergangsfantasien ergeht.
Ausgerechnet im Anthropozän. In der Epoche, in der der Mensch unauslöschlich in die Erdgeschichte eingegangen sein wird, ergeht er sich im Erfinden von Welten, in denen er nicht mehr vorkommt. Es ist, als rechnete der Mensch sich weg, um zu schauen, was nach ihm noch übrig ist.
Frühere Zeitalter mochten die Zukunft in leuchtenden Farben gemalt haben, das unsrige schwelgt in düsteren Fantasien. Und das aus gutem Grund. Klimawandel und die Verschmutzung der Meere, verantwortungslose Ressourcenvergeudung und das explosionsartige Anwachsen der Weltbevölkerung, all das kumuliert zu einer Art Metakrise, die umso beunruhigender wirkt, als wir durch banale Tätigkeiten wie Autofahren, Essen oder Urlaub machen zu einer Verschärfung dieser Krise beitragen. Katastrophe ohne Ereignis, nennt Eva Horn das. Die Krise spitzt sich gerade durch die Kontinuität des Banalen zu, durchs schiere Weitermachen. Sie kennt keine klar benennbaren Akteure und keine Schuldigen. Entsprechend nebulös bleiben die Ängste, die sich mit dieser Krise verbinden.
Seit etwa 15 Jahren haben wir die Berichte des IPCC über den zunehmenden Klimawandel, das Abschmelzen der Gletscher, der Eisschelfe. Und gleichzeitig ist es etwas, was wir nicht wirklich spüren können. Die Erhöhung um 1 oder 2 Grad spüren wir nicht. Aber ständig, wenn es mal untypisch regnet oder es gibt einen besonderen Sturm, reden wir darüber, ja, das ist dann wohl der Klimawandel. Der Punkt scheint mir zu sein, dass wir aus diesen diffusen Ängsten einzelne Szenarien brauchen, um uns irgendwie vorzustellen, was uns möglicherweise blühen könnte. Der Versuch, unseren Ängsten Bilder zu geben.
Die apokalyptischen Szenarien, die Filme und Bücher vor uns ausbreiten, kleiden die nebulösen Befürchtungen unserer Gegenwart in klar fassliche Geschichten. Das ist eine von Eva Horns Thesen. Dabei schlägt die 48-Jährige einen imponierenden Bogen vom Zeitalter der Romantik bis in unsere Gegenwart. Die Angst vor dem Weltuntergang ist ja keineswegs eine Erfindung des 20. Jahrhunderts. Schon die Romantiker, allen voran Lord Byron, aber auch der heute fast vergessene französische Dichter Greville, Künder des letzten Menschen, bereits diese Autoren ergingen sich in wollüstig grausamen Untergangsvisionen. Ausführlich widmet sich Eva Horn in ihrem Buch Byrons Gedicht »Darkness«. in dem der Dichter eine postapokalyptische Welt heraufbeschwört, eine Welt, in der die Menschen von Angst und Verzweiflung erfüllt, kannibalisch übereinander herfallen.
Die Romantik steht da und sagt, was der letzte Mensch sehen wird, ist eine Menschheit, die in komplette Barbarei verfallen ist. Eine Menschheit, die im Grunde genommen gar nicht verdient hat, gelebt zu haben. Das ist ein Vernichtungsurteil, das sich auch ganz ausdrücklich und polemisch gegen diese aufklärerische, optimistische Menschenfigur wendet.
In einer imposanten Tour de force durch die abendländische Kulturgeschichte rekapituliert Eva Horn die Geschichte der Weltuntergangsängste. Von Karl Jaspers und Günther Anders Diagnosen über die Gefahren des Nuklearkriegs bis hin zu Hermann Kahns kaltschnäuzigen Analysen über die Plan- und potenzielle Gewinnbarkeit just dieses Nuklearkriegs. Von den Gefahren des sogenannten atomaren Overkills ist in heutigen Debatten vergleichsweise wenig die Rede, ganz im Gegensatz zu den 80er Jahren, als die Bedrohung durch Pershing 2 und SS-20 Raketen massive Zukunftsängste ausgelöst hat. Heute beschäftigt uns die Angst vor einem Atomkrieg kaum noch, obwohl es durchaus Anlass für solche Ängste gäbe, die Nuklearwaffenarsenale sind immer noch prall gefüllt. Abgelöst wurden die seinerzeit allgegenwärtigen Atomängste vom Wandel des Weltklimas als derzeit hegemonialem Endzeitszenario. Eines arbeitet Eva Horn in ihrem Buch deutlich heraus. Dass man apokalyptische Visionen kulturkritisch dekonstruieren kann, bedeutet noch lange nicht, dass sie auf bloßen Imaginationen beruhen. Ganz im Gegenteil. Viele Gefahren, die zeitgenössische Dystopien in grellen Farben heraufbeschwören, haben eine reale Basis. Vom Klimawandel bis zum Raubbau an den planetaren Ressourcen. Das gerade macht diese Dystopien ja so beunruhigend. Zukunft als Katastrophe. Eva Horns Studie besticht durch die Souveränität, mit der die Autorin die ungeheure Fülle an Material, die sie da zusammengetragen hat, ordnet und interpretiert. Dass die Literaturwissenschaftlerin eine gewandte Feder führt, keine Selbstverständlichkeit bei akademischem Fachpersonal, macht ihr Buch bei aller thematischen Unersprießlichkeit zu einer anregenden, streckenweise sogar lustvollen Lektüre. Auch wenn die Lustempfindungen des Lesers doch deutlich in Richtung Angstlust hinüberspielen. Aber das tun die dystopischen Meisterwerke Lars von Triers und Cormac McCarthys schließlich auch.
Patrick Welinski über Visionen vom Ende der Menschheit, das Thema im neuen Buch der Literaturwissenschaftlerin Eva Horn, Zukunft als Katastrophe. Frau Horn, das ist ja ein ganz seltsames Bild, von dem wir da gerade gehört haben aus dem Film I Am Legend. Eigentlich ist etwas Entsetzliches passiert, alle Menschen sind gestorben, die Erde ist ein gigantischer Menschenfriedhof und gleichzeitig ist sie eine Naturidylle, also Paradies und Apokalypse zugleich. Wie erklären Sie sich so eine Vorstellung?
Ja, ich glaube, jeder, der mal in New York gelebt hat, und das habe ich, ist ungeheuer fasziniert von den Bildern in I Am Legend, weil man ein entvölkertes, von der Natur zurückerobertes Manhattan sieht. Ich glaube, in einer Zeit, in der wir zunehmend auch das Bewusstsein davon haben, dass wir die Natur nicht nur an bestimmten Orten und Stellen sozusagen vernichten, zurückdrängen, sondern dass wir grundsätzlich in die Natur in einer Weise eingreifen, die irreparabel gewesen sein wird, haben wir sozusagen als tröstliche Fantasie die Vorstellung, dass wenn der Mensch erstmal weg ist, die Natur wieder sich ihren Weg bahnen wird. Das ist wie so eine vielleicht Reue-Fantasie. Ne? Also wir reden heute von diesem Begriff des Anthropozän als unserer Epoche, in der der Mensch sozusagen für immer, auch wenn er verschwunden sein wird, seinen Fußabdruck auf der Erde gelassen haben wird. Versiegelte Böden, Radioaktivität, Aluminium, Dinge, die einfach nicht mehr vergehen werden, auch wenn der Mensch vergangen ist. Und auf dieser anderen Seite so dieses Bewusstseins entsteht dann auf einmal die Fantasie, wie wäre es, wenn der Mensch verschwunden ist und einfach die Natur wieder sich Bahn bricht.
Und
ich glaube,
das,
darum geht es.
Ist das die Tendenz heutiger Katastrophenvorstellung, die vorherrschende Tendenz, also die Vorstellung, endlich ist die Erde von der Krankheit Mensch geheilt, endlich kann die Erde zurückkehren in eine posthumanistische Idylle?
Ja, vielleicht geht es darum, aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, Sie haben The Road angesprochen, die meisten Katastrophenfilme gehen natürlich durch eine ungeheuer schwarze Phase durch. Ich fand es seltsam, dass dieses idyllische Moment auf einmal dazukommt. Das haben wir in früheren Katastrophenfantasien, zum Beispiel aus dem Kalten Krieg, überhaupt nicht. Da ist dann einfach alles verstrahlt, grau, schwarzes Licht. Und in The Road ist das eine ähnliche Fantasie. Da haben wir eine vernichtete Natur und die letzten Menschen schleppen sich sozusagen ohne Essen zu haben durch die Kälte eines grauen Lichts und einer völlig vernichteten Landschaft. Also diese Idylle ist vielleicht auch nur eine seltsame Art, diese Vorstellung, dass eine Katastrophe möglicherweise schon im Gang ist, auch erträglich zu machen. Ich glaube, darum geht es. Und deshalb lieben wir so diese Bilder eines entvölkerten New Yorks, weil wir sagen, das wäre ja vielleicht auch ganz schön.
Und wie erklären Sie sich überhaupt diese Konjunktur von Katastrophenvisionen, die wir heutzutage haben?
Ja, das war eigentlich die Grundfrage oder auch das Symptom, von dem ich ausgegangen bin, als ich anfing, mich mit dem Gegenstand zu beschäftigen. Warum kommt eigentlich jede Woche mittlerweile ein Katastrophenblockbuster ins Kino? Ich glaube, es gibt im Moment und das wurde sicherlich verschärft durch die Finanzkrise, ein Gefühl, dass unsere Zukunft irgendwie nicht in der Weise im Dunkeln liegt, dass wir nichts über sie wissen, sondern dass diese Zukunft nicht mehr besser wird. Wir haben eine lange Tradition des Fortschrittsglaubens und des Glaubens an Wachstum und Erweiterung und Verbesserung und Verschnellerung und so weiter. Und ich glaube, wir verlieren dieses Gefühl im Moment. Und die Vorstellung von Katastrophen ist ein Versuch, diese Zukunft auszuloten und sich irgendwelche Szenarien auszudenken, was könnte denn auf uns zukommen? Ich glaube, das ist das Bedürfnis, was wir im Moment haben. Das sind manchmal so ganz erhabene Visionen, wie in Melancholia von Lars von Trier. Sie haben diesen Wagner ja vorgespielt.
Genau.
Ne? Und da sieht das alles ganz wahnsinnig schön aus und wir gehen also in Glorie unter, wenn man so will. In The Road ist das Ganze sehr viel prosaischer, sehr viel hässlicher, elendiglicher. Aber irgendwie drücken diese Filme und Bücher das Gefühl aus, dass wir auf ein Ende oder ein Umsturz und Umschwung aller Dinge, also das Ende der Welt, wie wir sie kannten, zulaufen. Nur, dass wir im Moment sehr viel weniger als beispielsweise im Kalten Krieg, wo man davon ausging, aha, das Ende wird ein atomares sein, irgendwann kommt der Russe und bombt uns sozusagen in den Tod.
Oder irgendwann kommt der Amerikaner, wenn man auf der anderen Seite stand.
Ja, genau. Ne? Also wir wissen eigentlich heute gar nicht genau, was es ist, was uns bedroht. Welche Arten von ökologischen Desastern, ein Stichwort ist natürlich der Klimawandel. Auch da wissen wir eigentlich gar nicht, was heißt Klimawandel für jede einzelne Region? Was wird das bedeuten, wenn es immer wärmer wird, wenn es mehr katastrophische Wetterereignisse gibt? Es gibt andere Umweltdesaster, die haben wir gar nicht so richtig im Blick. Also wie das Verschwinden der Urwälder, wie die Versiegelung von Böden, die Versauerung der Meere und so weiter. Nur haben wir ein diffuses Gefühl, etwas kommt und wir wissen nicht, aus welcher Richtung.
Es ist interessant, Sie ziehen ja einen weiten Bogen von Katastrophenvisionen, gehen auch 200 Jahre zurück zu einem Gedicht von Lord Byron, Darkness, aus dem Jahr 1816. Und ich fand interessant, dass Sie diese vielen Zeugnisse aus der Literatur, seien sie von heute oder seien sie auch aus der Vergangenheit, sich anschauen und sich fragen, was machen die eigentlich mit unseren Vorstellungswelten? Welchen Einfluss haben die darauf? Und da sagen Sie, das sind nicht nur Inszenierungen von Katastrophen, sondern es sind auch Interventionen, es sind auch Einmischungen. Aber Einmischungen worin?
Naja, Einmischungen. Also Byron 1816. Das ist ein Versuch, im Grunde genommen das optimistische Menschenbild der Aufklärung in die Tonne zu treten. So muss man es einfach mal sagen. Das ist ein ätzendes Gedicht über Menschen, die sozusagen unter großen Stress geraten. Die Sonne ist erloschen, es gibt kein Licht, es gibt keine Wärme mehr auf dem Planeten. Und das Interessante ist, dass Byron das nicht in Termini der alten Apokalypse, also göttliches Strafgericht, beschreibt, sondern nur den Blick auf den Menschen richtet. Der schaut sich an, was tut der Mensch in dieser fatalen Situation. Was tut der Mensch bei Byron? Er fällt übereinander her. Die fressen sich gegenseitig auf in ihrer Panik, in ihrem Hunger. The meager by the meager were devoured. Der Mensch wird sozusagen zum Kannibalen. Und damit versucht Byron sozusagen die Vorstellung der Aufklärung, die das ganze 18. Jahrhundert umgetrieben hatte, der Mensch wird immer besser, der Mensch wird in der Zukunft klüger, mitleidiger, mitfühlender, solidarischer, sozusagen moralisch besser werden, das wird von der Romantik restlos zerstört. Und darum geht es, das meine ich mit Intervention. Es gibt auch eine zeitgenössische Polemik in diesem Gedicht.
Und diesen Fortschrittsskeptizismus, den haben wir ja natürlich bis heute, aber was ist, neben dem, was Sie schon gesagt haben, dass wir heute so ein diffuses Krisenbewusstsein haben, dass wir auf eine Megakrise zuzusteuern glauben und nicht genau wissen, was wird eigentlich das kritische Moment sein, was ist darüber hinaus für Sie eigentlich das Neue, das Spezifische am heutigen Krisenbewusstsein?
Ja, ich nenne das eine Katastrophe ohne Katastrophe. Wenn wir uns die Fantasien des Kalten Krieges angucken, dann haben die sind schrecklich. Die ganze Welt ist verstrahlt, vernichtet, die Leute gehen an Strahlenkrankheit an oder sitzen in Bunkern, aus denen sie nicht mehr rauskommen. Aber es gibt sowas wie einen Akteur. Irgendjemand hat zu irgendeinem ganz speziellen Zeitpunkt an einem spezifischen Ort den berühmten roten Knopf gedrückt. Heute haben wir das Gefühl, es gibt keine Akteure. Niemand entscheidet irgendetwas, sondern es passiert. Es ist die Summe unseres alltäglichen Lebens, unserer Industrie, all der Dinge, die halt so geschehen auf der Welt, dass wir Ressourcen verbrauchen, dass wir Land versiegeln und so weiter. Irgendetwas passiert, aber niemand ist dafür irgendwie haftbar zu machen. Und deshalb ist es so ungeheuer schwer, es auch in den Griff zu bekommen und zu vermeiden. Und das ist, glaube ich, das Problem an dieser Katastrophe ohne Katastrophe. Die hat kein richtiges Szenario. Wir wissen nicht, wie es sein wird. Sie hat keinen Ort und sie hat auch keinen Verursacher, an den wir uns sozusagen wenden könnten, mit dem wir verhandeln könnten. All das ging zum Beispiel im Kalten Krieg noch.
Zukunft als Katastrophe, so heißt das Buch von Eva Horn. Es wird morgen erscheinen im S. Fischer Verlag mit einem breiten Aufriss heutiger und historischer Katastrophenvorstellungen auf 480 Seiten. Das Buch kostet 21,99 €. Ich sag bis hierher vielen Dank, Eva Horn, aber Sie bleiben uns bitte noch erhalten für weitere Einmischungen in diese Sendung.